Im Kapitel 4 will ich die Boltzmann-Verteilung behandeln. Diese Verteilung haben Sie vermutlich schon in Ihren Einführungsvorlesungen Physik kennengelernt. Ich möchte sie jetzt aber Ihnen herleiten und im Speziellen zeigen, dass wir den mathematischen Formalismus, den wir bis jetzt ausgearbeitet haben, verwenden können, um diese Boltzmann-Verteilung herzuleiten. Ja, ich nehme wieder an, dass wir gewisse quantenmechanische Niveaus haben, die mit Epsilon I bezeichnet werden. Und dann, wenn Sie sich die erste rote Formel auf der Seite 44 anschauen, dann sehen Sie, da steht da die Summe über Epsilon I mal Pi. Und das ist natürlich nichts anderes als der Erwartungswert für die Energie von einem Teilchen, wenn die Pis eben die Wahrscheinlichkeiten darstellen, dass dieses quantenmechanische Niveau besetzt ist. Wenn ich jetzt nicht ein Teilchen habe, sondern n, muss ich natürlich das mit n multiplizieren und bekomme auf diese Art und Weise die Energie. Wenn ich jetzt also diese Pi kenne, dann haben wir gesehen, gibt es eine Formel, die es uns erlaubt, dann aus den Pis die Entropie zu berechnen. Das war diese Summe Pi mal ln von Pi. Und wenn wir die Entropie berechnen können, dann können wir natürlich auch die freie Energie berechnen, weil die freie Energie ist ja nichts anderes als E minus T mal S. Ja, wenn ich dann also die Formel für die Energie und diese Formel für die Entropie verwende, dann erhalte ich diese Gleichung 15 auf Seite 44. Und jetzt werden wir im nächsten Schritt diese freie Energie minimisieren bezüglich diesen PIs. Also wir werden diejenigen PIs finden, die die freie Energie minimisieren. Ja, natürlich, wenn ich was minimisiere, muss ich die Ableitungen anschauen, aber wir haben hier jetzt eben wieder eine Minimisierung mit Nebenbedingungen, also eine Constraint Optimization Problem. Und die Nebenbedingung ist natürlich die, dass die Summe über alle PIs gleich 1 ergeben müssen. Ja, wie wir dann gesehen haben, muss ich also die Methode der Lagrange-Multiplikatoren verwenden. Und ich muss also gleichsetzen den Gradienten von f zum Gradienten des Constraints. Ja, wenn ich diesen Constraint, diese Summe Pi nach einem bestimmten Pi ableite, bekomme ich natürlich einfach 1. Das heißt also, dieser Gradient ist trivial. Und die resultierende Gleichung ist dann die letzte unten auf der Seite 44. Das ist also nicht wahr die Lagrange-Multiplier-Gleichung, wo wir eben diesen Lagrange-Multiplier Lambda haben. Ja, jetzt kann ich das auflösen nach den KBT ln von Pi und erhalte dann auf der anderen Seite der Gleichung Nummer 16, jetzt auf der nächsten Seite 45, habe ich einen Term Lambda geteilt durch n minus KBT und diesen Term nenne ich jetzt einfach mal μ tilde und ist eine Funktion also der Temperatur sicherlich. Ja, wie Sie wissen, mit μ bezeichnet man typischerweise das chemische Potenzial. Und Sie können sich vielleicht schon denken, dass es sich herausstellen wird, dass in der Tat dieses μ tilde die Bedeutung eines chemischen Potenzials hat. Aber im Moment wissen wir noch nicht, ob das wirklich der Fall ist. Und deshalb habe ich eben diese Größe μ tilde genannt und nicht μ. Ja, jetzt dann, also wenn wir dieses μ tilde eingeführt haben, nicht wahr, dann können wir natürlich ganz leicht nach pj auflösen, unsere Gleichung 16, und bekommen dann, dass das eben gleich ist der Exponentialfunktion minus 1 über kbt mal epsilon j minus μ tilde. Ja, wir sehen jetzt, wenn wir dieses μ tilde variieren, nicht wahr, dann ändert sich natürlich die Normalisierung. Wenn ich dieses μ tilde, wenn ich das kleiner mache, dann werden alle, diese ganzen Wahrscheinlichkeiten werden kleiner werden. Und ja, wenn zum Beispiel eben ursprünglich die Normalisierung zu groß ist, dann wenn ich dieses μ reduziere, kann ich es eben vielleicht auf, wie es sein sollte, auf 1 normieren. Ich kann natürlich auch noch die Normierung anders machen. Das ist dann die rechte Seite von dieser Gleichung 17. Ich kann einfach den Boltzmann-Exponentialfaktor nehmen und dann eben explizit durch den Normierungsterm teilen. Also ich summiere dann über eben alle Boltzmann-Faktoren. Ja, dann, wenn ich diese beiden Seiten der Gleichung 17 vergleiche, dann sehe ich, dass auf beiden Seiten habe ich einen Exponent von minus epsilon naught geteilt durch kbt, der fällt raus. Und ja, das ist dann in der nächsten Gleichung. Und dann, wenn ich schließlich diese Gleichung nach μ auflöse, erhalte ich die Gleichung Nummer 18. Ja, die sagt, dass dieses μ tilde ist minus kbt mal der Logarithmus von einer Größe jetzt, die einfach die Summe ist über alle Boltzmann-Faktoren. Ja, das wird sich herausstellen, eine sehr wichtige Größe, die wird Zustandssumme genannt oder Partition Function auf Englisch und wird typischerweise mit dem Großbuchstaben Q bezeichnet. Ja, woher kommt der Name Zustandssumme? Nicht wahr? Wir wissen, wenn die Energien sehr groß werden, nicht wahr, dann sind die Boltzmann-Faktoren sehr klein. Und sozusagen diese Zustandssumme sagt uns, gibt uns einen Anhaltspunkt dafür, wie viele Niveaus sozusagen besetzt werden können, wie viele Zustände besetzt sind. Und diese Zustände werden eben dann summiert. Daher kommt also der Name. Ja, jeder weiß natürlich, wie eine Exponentialfunktion ausschaut. Trotzdem habe ich nochmal auf der Seite 46 die Boltzmann-Distribution hier geplottet für zwei verschiedene Temperaturen. Und wie man sieht, nicht wahr, am Ursprung haben die Boltzmann-Verteilung bei verschiedenen Temperaturen verschiedene Werte, nicht wahr? Und das muss eben aufgrund der Normalisierung sein. Sonst natürlich hätte die Boltzmann-Verteilung bei einer höheren Temperatur hätte immer ein wesentlich größeres Integral von 0 bis oder von minus unendlich bis plus unendlich oder 0 bis plus unendlich, also es wäre nicht korrekt normalisiert. Und aufgrund von dieser Normalisierung sieht man dann also, dass die Boltzmann-Verteilung bei hoher und tiefer Temperatur, dass die sich irgendwo schneiden. Ja, jetzt, also wir haben jetzt berechnet diejenige Wahrscheinlichkeitsverteilung Pi, die also die freie Energie minimisiert. Diese minimisierenden Wahrscheinlichkeitsverteilung können wir jetzt erneut einsetzen in unseren Ausdruck für die freie Energie, die wir also anfangs verwendet haben, um zu minimisieren. Und das ist dann also diese Gleichung 19. Und ja, da stellt sich dann heraus, dass das wieder nichts anderes ist als minus nkbt mal Logarithmus von q, wobei jetzt also eben q wieder diese Zustandssumme ist für ein einzelnes Teilchen. Ja, jetzt wissen wir ja, als wir die freie Energie besprochen haben, haben wir eine Gleichung hingeschrieben, das war, ich glaube, diese Gleichung 9, die besagt, dass die Ableitung dieser freien Energie nach der Teilchenanzahl ist das chemische Potenzial. Ja, wenn ich jetzt diese Gleichung 19 nach der Teilchenanzahl ableite, dann bleibt eben nur noch übrig das kBT mal ln Q. Und ja, wenn Sie dann ein bisschen zurückblättern, dann sehen Sie, das ist die Gleichung 18, dass dieses minus kBT mal ln Q, dass es nichts anderes ist als das μ tilde. Und deshalb, wenn wir uns dann die Gleichung 20 anschauen, sehen wir in der Tat, dass das chemische Potenzial, wie es definiert ist, eben als Ableitung der freien Energie nach n, ist in der Tat identisch zu diesem μ tilde, das wir ja zunächst nur als Normalisierungskonstante definiert haben. Also das heißt, also auch wenn wir die korrekte Normalisierung kennen, dann kennen wir auch indirekt das chemische Potenzial.